Vater, wir danken dir für den Nachmittag, dein Wort, das Zusammenkommen unter deinem Namen und in deinem Namen, unter deinem Schutz und Schirm, dass du gegenwärtig bist. Dafür danken wir dir im Geist und im Wort und nun segne auch uns und unseren Bruder, der uns das Wort austeilt. Gib ihm Weisheit, Vollmacht, prophetische Rede, dein Wort zu sagen, so wie du es gesagt haben möchtest. Nimm diese Stunde in deine Hand. Wir loben und wir preisen dich. Amen.
Ja, ich grüße euch alle herzlich. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Für mich immer ein besonderes Highlight im Jahr, wenn ich hier an diesen Tagen der Orientierung oder an dem Tag der Orientierung teilnehmen darf. Das Thema, das wir uns gestellt haben, Christsein in Staat und Gesellschaft, inwieweit müssen wir als Himmelsbürger der Obrigkeit untertan sein, das ist schon eine herausfordernde Frage und bewegt im Moment, glaube ich, mehr denn je. Denn denke ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Die Aussage ist euch vielleicht bekannt. Und wie kann es sein, dass ein abgewählter Bundestag beschließt, unter der Führung eines noch nicht Kanzlers eine Verfassungsänderung und eine Verschuldung, die jeden historischen Rahmen sprengt, zu veranlassen? Das mag zwar legal sein, aber ist nicht anständig. Ich habe hier einen schönen Artikel aus der Faktum vorliegen, daraus habe ich gerade zitiert. Und da wird auch Walter Ulbricht zitiert. Es muss demokratisch aussehen, aber wir müssen alles in der Hand haben. Ja, die aktuelle Situation ist schon irgendwie schwierig, sage ich jetzt mal ganz neutral. Die Gottlosigkeit nimmt zu. Für mich war der Hammer 1.11. letzten Jahres Selbstbestimmungsgesetz. Du kannst dich also innerhalb des Jahres mal wieder umbenennen, ob du nun Männlein oder Weiblein bist. Und das Fatale ist, dass das sogar die jungen Leute machen können. Und wenn die Eltern damit nicht einverstanden sind, können sie sich ans Jugendamt wenden. Aber interessanterweise, eine Woche später war die Ampel aus. Der Antisemitismus wächst, das macht mir auch große Sorgen. Und das sind Früchte einer linksliberalen, von linker Ideologie getriebenen Regierung. Sollen wir nun dieser antichristlichen Politik Widerstand leisten? Wenn ja, wie? Auf der anderen Seite müssen wir natürlich feststellen, wir genießen in Deutschland als Christen eine Freiheit, die auf dieser Welt ihresgleichen sucht. Es gibt kaum Christen, die solche Freiheiten haben wie wir. Wir genießen auch hier diese Tage und dürfen uns versammeln unter dem Schutz der Obrigkeit. Antichristliche Lebensformen nehmen zu, aber wir werden noch nicht gezwungen, sie zu leben. Ob wir diesbezüglich immer frei unsere Meinung äußern können, das wird auch immer schwieriger. Also wir merken schon, es ist ein sehr spannendes Thema und wir lesen mal den Haupttext, der heute diesem Vortrag zugrunde liegt, aus Römer 13, hier nach der Elberfelder Übersetzung. Römer 13 ab Vers 1, da schreibt Paulus: Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das Gute, sondern für das böse Werk. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern, denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid, die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Nun, dieser Haupttext steht im Römerbrief. Und Martin Luther hat gesagt, der Römerbrief ist das Hauptstück des Neuen Testamentes und das allerreinste Evangelium. Es ist tatsächlich das Hauptthema, Evangelium Gottes, und ich halte das für unser Thema für sehr wichtig. Denn Paulus zeigt, wie sich Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus offenbart. Der ungerechte Mensch findet Gerechtigkeit und Heil durch den Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Und das ist wirklich Gnade. Wenn wir den Römerbrief durchlesen, dann stellen wir fest, die ersten 11 Kapitel haben den Schwerpunkt auf der Dogmatik, also auf der Lehre. Und ab Kapitel 12 liegt der Schwerpunkt auf der Ethik. Und unser Text gehört nun zum zweiten Teil. Es geht hier um Gottes Gerechtigkeit, wie sie sich im praktischen Wandel, auch im Leben, in dieser Gesellschaft zeigt. Nun leben wir als Christen in dieser Welt, obwohl wir eigentlich zu einer anderen Welt gehören. Da lesen wir ja zum Beispiel im Philipperbrief, dass Paulus schreibt, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Heiland erwarten. Ich denke, dass dieser Satz damals eine ungeheure Brisanz beinhaltete, denn unter Kaiser Nero wurden ja Christen als Feinde der Menschheit angeklagt, aufgrund ihres anderen Lebensstils, aber vor allen Dingen deshalb, weil sie nicht bereit waren, den Kaiser als Gott zu verehren. Nun schreibt Paulus ja diese Texte als römischer Staatsbürger, dass unser Bürgerrecht, also das von uns allen als Christen im Himmel ist. Interessant ist, wie er überhaupt das aufbaut im Philipperbrief. Er schreibt vorher von den Feinden des Kreuzes und er nennt benennt diese Gesinnung, die durch und durch irdisch ist. Und hier spricht er von solchen, die ein Bürgerrecht in den Himmeln haben. Ich denke, der Gegensatz wird noch verstärkt, indem er nicht nur von dem Himmel spricht. Hier steht im Griechischen kein Artikel, sondern Himmeln in der Mehrzahl. Und damit wird deutlich, es geht nicht in erster Linie um die Örtlichkeit, sondern um deine und meine Zugehörigkeit. Als Christen gehören wir zu Christus und wir leben für Christus in dieser Welt. Und damit sind wir wieder im Römerbrief. Wie fängt Paulus diesen ethischen Teil an? Kapitel 12, Vers 1. Stellt euch Gott ganz zur Verfügung als ein lebendiges Opfer. Das ist wahrer Gottesdienst. Also als Christen sind wir durch Christus Himmelsbürger geworden, leben aber noch in dieser Gesellschaft in Gemeinschaft von Menschen. Und unter diesen Menschen, wo wir hier leben, sollen wir Evangelium leben. Denn die Bürgschaft im Himmel verpflichtet mich als Botschafter Christi an Christi Stadt, unseren irdischen Mitbürgern zuzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. Und das ist zunächst mal deine und meine Hauptaufgabe. Ich muss dabei an Wilhelm Busch denken, der das ja so schön formuliert hat. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt. Also bei allen Diskussionen müssen wir diese Hauptsache beachten und uns danach verhalten, denn das ist unser Auftrag, Menschen zuzurufen, lasst euch versöhnen mit Gott. So sind wir sozusagen Botschafter an Christi Stadt. Und das zeigt sich in den Beziehungen untereinander, auch in der Beziehung zum Staat, mit der Obrigkeit, dem Zivil- und Strafgesetz, der Justiz, Polizei und Armee. Das heißt, in der Beziehung zu diesen einzelnen Organen, die eingesetzt sind, um in unserem Land für Ordnung zu sorgen. Und so schreibt Paulus hier in Römer 13, Vers 1, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Hier wird ja deutlich, als Christ lebe ich in zwei Reichen, dem Reich Gottes. Und wenn wir mal weiter in diesem ethischen Teil des Römerbriefes lesen, heißt es ja in Kapitel 14, Vers 17, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist unser Leben im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist also ein geistliches Reich. Dort regiert Gott durch sein Wort und seinen Geist. Und wir leben in diesem menschlichen Reich, dieser Welt, in dem Gott, und jetzt aufgepasst, durch menschliche Einrichtungen regiert. Und jeder noch so grausame und gottlose Herrscher kann nicht mehr ausrichten, als Gott zulässt. Das müssen wir immer bedenken. Denn was sagt er in Vers 1? Es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wenn ich das richtig sehe, dann schreibt Paulus das ja zur Zeit Neros. Also eines ziemlich schrägen Kaisers. Es gab wesentlich gerechtere als ihn. Und da muss ich schon zugeben, es fällt mir wirklich schwer, das zu akzeptieren. Und was ich jetzt ausführe, entspricht nicht meiner Gefühlslage, sondern dem Nachdenken über Gottes Wort. Denn meinem Gefühl nach würde ich lieber wie Petrus handeln und das Schwert ziehen und dem einen oder anderen das Ohr abhauen. Johannes 18, Vers 10. Aber was sagt unser Herr? Stecke das Schwert wieder an seinen Ort, denn alle, die das Schwert nehmen, werden durchs Schwert umkommen. Und im Gegensatz dazu heißt es, dass die von Gott eingesetzte Ordnungsmacht, hier Vers 4, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Wir kämpfen also nicht mit den Waffen dieser Welt. Übrigens, damit unterscheiden wir uns von anderen Religionen, wobei ich immer sage, unsere Botschaft, das Evangelium, ist keine Religion. Aber ich habe den Koran gelesen. Im Koran habe ich drei Suren gefunden und deren Verse. Sure 4, Vers 89, Sure 5, Vers 51, Sure 9, Vers 29 bis 30, wo ein Muslim aufgefordert wird, zu kämpfen gegen Juden und Christen und sie zu töten. Also eindeutig, das, was extreme Muslime machen, entspricht dem, was im Koran geschrieben steht. Und ich habe das, glaube ich, am Mittwochabend schon erwähnt. Ich war vor 5 Wochen in Fulda zu einer Evangelisation und stand dann am Büchertisch. Das ist ja so immer für mich ein Meeting Point, wo man sich auch gut mit Leuten unterhalten kann. Und da stand ein Muslim und ich fragte ihn, wie er hierher komme, und dann sagte er, er wäre Christ geworden. Ich sag, wie bist du denn Christ geworden? Was hat dich dazu bewogen? Denn das ist ja für einen Muslim auch ein riskantes Geschäft. Und dann sagte er, ich habe den Koran gelesen und kam an Sure 9. Und in Sure 9 steht, die ist übrigens überschrieben, die Weiber, nimm deine Frau, wenn sie dir nicht gehorcht, schlag sie und sperr sie ins Schlaggemach ein. Und da ist dieser Muslim mal, hat er sich gefragt, ist das denn die richtige Religion, wo ich meine Frau schlagen soll und im Koran aufgefordert werde? Und dann hat er die Evangelien gelesen und gemerkt, da steht was ganz anderes, wie wir miteinander umgehen sollen. Dann hat er sich bekehrt. Und er sagt, das Grundproblem ist, dass die meisten diese Bücher, auf die ihre Idee zurückzuführen ist, Koran und Bibel, noch nie gelesen haben. Und das trifft ja auch auf viele Deutsche zu, die dann ganz kritisch sagen, ah, die Bibel ist ein Buch voller Widersprüche. Ich frage immer zurück, hast du dieses Buch je gelesen? Denn das ist doch intellektuell nicht redlich, wenn ich mir ein Urteil über ein Buch erlaube und habe es selber nie gelesen. Und das sage ich nicht nur als Verleger, sondern ich glaube, das ist einfach Fairness. Man muss die Bücher mal lesen. Und das ist das Grundproblem. Und ich sage immer, jeder Politiker, der sich mit dem Islam beschäftigt, der sollte mal den Koran lesen. Aber ich glaube, dass im Bundestag kaum einer den Koran wirklich gelesen hat. Ist aber nur eine Vermutung. Also die meisten Religionen, ach du meinst, die könnten gar nicht lesen, oder? Ja, viele haben keinen Abschluss, da gebe ich dir recht. Also die meisten Religionen dieser Welt ticken hier anders als Christus und seine große Idee. Wir kämpfen nicht mit den Waffen dieser Welt. So, Ordnung ist nicht möglich ohne Autoritäten. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und die Unterordnung unter diese. Ansonsten hätten wir nämlich Anarchie. Und ich glaube, das will keiner von uns. Das ist nämlich totales Chaos, dass jeder machen kann, was er will, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Und deshalb sage ich, jede Regierung ist besser als keine. Zum Beispiel konnte sich ja Paulus auf diese teilweise antichristliche römische Regierung berufen, als er in Jerusalem geschlagen wurde als römischer Bürger und man auch erfuhr, dass die Juden einen Anschlag auf ihn geplant hatten. Kannst du nachlesen in Apostelgeschichte 22 und 23. Und da wird er geschützt von der heidnischen römischen Obrigkeit. Nun schreibt Paulus hier von jeder Seele, die sich unterordnen soll, also von jedem Einzelnen. Hier ist nicht die Rede von der Gemeinde als Gemeinschaft aller, denn in der Gemeinde gibt es ein Haupt, dem wir uns unterzuordnen haben, und das ist Christus. Übrigens heißt es nicht, jede Seele gehorche, sondern ordne sich unter. Nun kann ich kein Griechisch, aber es gibt ja Wörterbücher und ich habe nachgelesen, Epheser 5, 21, wo es um die Unterordnung Mann-Frau geht, steht dasselbe griechische Wort hypotasso. Und das bedeutet unterstellen und hier geht es mehr um eine freiwillige Unterordnung. Und Unterordnung verstehe ich immer als einsichtige Einordnung in die Ordnungen Gottes. Gehorchen wäre mehr so, man sagt und man tut, ohne darüber nachzudenken. Aber hier ist die Rede von Unterordnung. Nun, manche sind der Ansicht, dass, was Paulus in Römer 13 schreibt, eine spezielle Anweisung für die Christen in Rom ist. Aber da sage ich ganz klar nein, es entspricht dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Petrus schreibt in 1. Petrus 2, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen. An Titus schreibt Paulus, erinnere sie, staatlichen Gewalten untertan zu sein. Und schon im Alten Testament, unmittelbar nach der Sintflut, sagt Gott, 1. Mose 9, dass wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Und ich sagte vorhin schon, Römer 13, die Obrigkeit hat das Schwert. Wir sehen also, dass sich das wie ein roter Faden durchzieht. Und wir sehen auch, wie Gott die unterschiedlichsten, auch heidnischen Männer, Mächte gebraucht. Ich denke an den Pharao, blätter zurück im Römerbrief, Kapitel 9, Vers 17. Da ist die Rede davon, dass Gott den Pharao gebraucht, um seine Macht zu zeigen. Oder denk an Nebukadnezar, das Haupt von Gold in Daniel 2. Gebraucht Gott, um sein Volk zu züchtigen. Und das wird in Jeremia 25 schon angedeutet. Und diese Beispiele helfen uns vielleicht auch, die Frage zu beantworten, ob wir uns denn gottlosen Regierungen unterzuordnen haben. Und ich sagte schon, Paulus schreibt an Christen in Rom. Und ich erwähnte schon die Brisanz. Das Römische Reich war heidnisch, stand dem Christentum unfreundlich bis offen feindlich gegenüber. Nun, das ist uns vielleicht für uns eine ganz neue Situation. Denn wenn ich dankbar zurückblicken darf, hatten wir tatsächlich in den letzten Jahrzehnten, und ich rede jetzt von der Bundesrepublik, vom Westen Deutschlands, eine von christlichen Werten geprägte Obrigkeit. Und ich betrachte das als ein ganz besonderes Geschenk Gottes. Denn das war nicht das Normale. Denn tatsächlich haben sich unsere Väter und Mütter, als sie das Grundgesetz schrieben und die Landesverfassungen, nach der schrecklichen Zeit totalitärer Systeme besonnen auf die Freiheit des Evangeliums. Und so haben wir bis heute in der Präambel unseres Grundgesetzes stehen, dass wir uns dieses Grundgesetz im Bewusstsein der Verantwortung vor Gott gegeben haben. Und es gibt ja eine Reihe Landesverfassungen, dazu zählt Nordrhein-Westfalen, wo ich meine Lehrerausbildung gemacht habe. Da steht Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor der Menschenwürde und Bereitschaft zum sozialen Handeln zu wecken, ist vornehmstes Ziel der Erziehung. Als Deutschlehrer hätte ich hier angekreuzt, das sind ja eigentlich mehrere Erziehungsziele, aber die Väter haben das als eine Einheit formuliert, weil sie wissen, bricht die Gottesfurcht weg, bricht alles zusammen. Dr. Karl Carstens vor Jahren auf einer Pädagogentagung war einer Bundespräsident. Die Ursache aller Übel in Deutschland ist die mangelnde Ehrfurcht vor Gott. Dostojewski: Wo Gott nicht mehr gefürchtet wird, ist alles erlaubt in einer Gesellschaft. Also das Grundproblem ist die mangelnde Gottesfurcht. Ich habe das als Schulelternbeirat oft auch den Schulleitern so vorgestellt und gesagt, wie wichtig das ist, dass wir das auch beachten in unserer Schule. Dann kamen einige an und sagten, ja, wir müssen den Gottesbegriff neu definieren. Ach, ich sage, es ist aber interessant, dann lesen Sie doch bitte mal Artikel 12 der baden-württembergischen Landesverfassung. Da heißt es, die Jugend ist in der Ehrfurcht vor Gott im Geiste christlicher Nächstenliebe zu erziehen. Und damit ist ganz klar, es geht um den Gott der Christen. Wir sind ja hier in Baden-Württemberg, oder? Ja. Diesen Artikel bitte, bitte als Eltern immer in der Tasche haben, wenn ihr in die Schule geht. Und wenn da was läuft, was diesem Artikel widerspricht, denn jeder Lehrer ist als Landesbeamter dieser Verfassung verpflichtet, dann zieht aus der Tasche Artikel 12 der baden-württembergischen Verfassung. Wir müssen nur das auch mal sagen. Aber das ist natürlich ein großer Segen, dass wir von der Geschichte der Bundesrepublik ein christliches Volk sind. Und der stärkste Beweis ist für mich, wenn in Berlin eine Person höchste Ehre bekommt. Wie nennt man diese Zeremonie? Den großen Zapfenstreich. Da können sich ja die Politiker wünschen, was sie wollen, aber es steht sicher fest, dass zum Schluss eine Melodie gespielt wird. Welche? Ich bete an die Macht der Liebe. Und ich habe mir viele Zapfenstreiche angesehen und dann höre ich mir immer die Journalisten an, wie sie rumeiern und versuchen, Macht der Liebe zu erklären. Dann denke ich immer, Mensch, er liest doch mal, was Terstegen weiterschreibt. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Das ist für mich der stärkste Beweis, dass wir von der Geschichte her ein christliches Volk sind. Aber das hat man längst über Bord geworfen. Man hat vergessen unsere christlichen Wurzeln. Und das ist wirklich schlimm, denn die Ablehnung bis hin zur Feindseligkeit nimmt im Westen neue Fahrt auf. Ich sagte einleitend, wir werden nicht gezwungen, antichristliche Lebensformen zu leben. Aber wir werden mehr und mehr gezwungen, uns dazu öffentlich nicht zu äußern. Sollen wir deshalb schweigen? Nein. Denn nur die Wahrheit macht frei. Aber immer entscheidender wird das Wie. Und das wird wirklich wichtig, denn unsere Rede soll, Kolosser 3 oder 4, glaube ich, mit Gnade und Salz gewürzt sein. Und wir sollen, Titus 3, mit Respekt und Achtung reden, also die Wahrheit in Liebe sagen. Paulus schreibt sogar in Titus 3, wir sollen niemand lästern, nicht streitsüchtig und allen milde und mit freundlichen Worten begegnen. Und ich glaube, das Wie wird immer wichtiger, denn da findet auch innerhalb der Christen schon manchmal eine unangenehme Polarisierung statt. Aber jetzt sehen wir uns nochmal genauer den Text an. Wie argumentiert Paulus in Römer 13? Er sagt zunächst mal, die Unterordnung entspricht dem Willen Gottes. Dann in Vers 2, widersetze ich mich Gottes Ordnungen und damit handle ich gegen Gott selbst. Und wer sich widersetzt, wird bestraft, letztlich durch Gott, denn die Regierung ist Gottes Dienerin, sie trägt das Schwert nicht umsonst. Vers 3, die Regenten muss derjenige fürchten, der Böses tut, und wer Gutes tut, hat sie zum Freund. Vers 5, ich soll mich nicht nur der Strafe wegen unterordnen, sondern auch wegen des Gewissens. Und so argumentiert auch Petrus in 1. Petrus 2, dass er Bezug nimmt auf unser Gewissen. Und zur Unterordnung gehört auch das Zahlen von Steuern und die Begegnung mit Respekt und Ehre, schreibt Paulus hier in Vers 7. Regieren kostet Geld, ist kein einfaches Geschäft. Ich denke, das ist uns allen klar. Und der Hinweis auf die Steuer erinnert mich natürlich an die Frage, die Jesus einmal zu beantworten hatte, muss ich dem Kaiser Steuern zahlen? Und dann sagte Herr Jesus, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Ihr Lieben, wir haben tatsächlich Steuern zu bezahlen, auch wenn es uns schwerfällt. Denn was alles von unseren Steuergeldern finanziert wird, das könnte ich nicht verantworten. Aber wir haben Gesetze zu beachten, auch wenn sie teilweise sinnlos und absurd erscheinen. Und dabei sollten wir eins bedenken, das wurde mir beim Vorbereiten immer klarer. Es gibt keine Regierung auf dieser Welt, die nicht böse ist. Denn alle, die da oben sitzen, mit ein paar Ausnahmen, sind Sünder oder wie wir erlöste Sünder. Aber es sind keine perfekten, vollkommenen Menschen. Also von daher, es gibt keine Regierung, die nicht böse ist. Und von daher müssen wir das ein oder andere auch ertragen. Es wird sich übrigens erst ändern, wenn der Friedefürst, unser Heiland Jesus Christus, regiert. Auf den ersten Blick wirkt ja der Aufruf des Paulus zur Unterordnung absolut. Aber wir finden auch Aussagen, die deutlich machen, dass die Autorität des Staates nicht absolut ist. Er sagt hier in Vers 7, gebt jedem das, was ihr ihnen schuldig seid. Und kommen wir zurück auf die Aussage Jesu. Der Jesus macht ja am Beispiel der Münze deutlich, wem wir gegenüber verantwortlich sind. Auf der Münze ist das Bild des Kaisers und deshalb sind wir verpflichtet, dem Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. Stichwort Steuer. Aber gleichzeitig betont der Herr auch, gebt Gott, was Gottes ist. Wir tragen als Menschen das Bild Gottes. Das ist unsere Identität. Wir sind im Bild Gottes geschaffen. Und deshalb gehören wir zu Gott. Wir haben uns unterzuordnen, sind aber gleichzeitig der höchsten Autorität, nämlich Gott gegenüber verantwortlich. Zumal die Regenten und auch alle Ordnungen, die damit zusammenhängen, letztlich von Gott eingesetzt sind. Hier heißt es ja dreimal im Text, Gottes Dienerin. In Vers 4 ist wohl im Griechischen der Diakon gemeint und in Vers 6 der Staatsdiener. Also das sind Leute, die in der gefallenen Schöpfung für Ordnung sorgen. Von daher, staatliche Macht ist immer von Gott verliehene Macht. Und Paulus und der Herr Jesus machen das ja deutlich, dass es eine höchste Autorität gibt, nämlich Gott selbst. Er setzt ein, er setzt ab. Und wenn sich jemand anmaßt, sich wie ein Gott verehren zu lassen, dann müssen wir Nein sagen. Und ich denke, auch das entspricht dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. Ich empfehle euch heute Nachmittag unter anderem ein Buch von Professor John Lennox, Gegen den Strom, eine Betrachtung zum Propheten Daniel, die ich spitzenmäßig finde. Und ich will euch daraus mal einen Abschnitt vorlesen. Und da nimmt er Bezug auf Daniel 3, die drei Männer im Feuerofen. Ich habe nur einzelne Ausschnitte, ich lese mehr als hier auf der Folie steht, aber ein bisschen könnt ihr hier mitverfolgen. Das ist es, was die Geschichte so zeitlos gültig macht. Schließlich lautet das Bekenntnis, das dem christlichen Glauben zugrunde liegt, Jesus Christus ist Herr. Dieser Abschnitt des Buches Daniel ist eine Anfrage an uns, wie ernst wir dieses Bekenntnis nehmen. Daniels Freunde waren bereit, ihre Körper als ein lebendiges Opfer darzubringen. Bin ich auch dazu bereit? Bei meinen ersten Besuchen in Russland, besonders in den Jahren direkt nach dem Fall der Mauer, lernte ich Menschen kennen, die das System der Arbeitslager, also des sowjetischen Gulags, am eigenen Leib erlebt hatten. Der erste dieser Männer, den ich sprach, hatte mehrere Jahre in einem Lager in Sibirien verbracht. Was war sein Verbrechen? Er hatte Kindern biblischen Unterricht gegeben. Er berichtete mir, dass er in dem Lager Dinge gesehen hatte, die kein Mensch jemals sehen sollte. Ich hörte ihm zu und musste denken, wie gut behütet bin ich doch durchs Leben gekommen. Wie wäre es mir ergangen, wenn ich an der Stelle dieses Mannes gewesen wäre? Als könne er meine Gedanken lesen, sagte er plötzlich, das wäre nichts für Sie gewesen, Herr Professor, nicht wahr? Ich stotterte etwas wie, da haben Sie wohl recht. Er grinste und sagte, für mich war das auch nichts. Ich war jemand, der in Ohnmacht fiel, wenn er sein eigenes Blut sah. Erst recht das Blut anderer. Aber in diesem Lager habe ich etwas entdeckt. Gott hilft uns nicht, theoretische Situationen zu meistern, sondern reale. Es ging mir genauso wie Ihnen. Ich konnte mir das nicht vorstellen, wie man das schaffen konnte, den Gulag. Aber als ich dann dort war, entdeckte ich, dass Gott da war, gerade so, wie Jesus es seinen Jüngern versprochen hatte, als er sie auf Verfolgungszeiten vorbereitete. Es geht nicht um theoretische Situationen, sondern es geht darum, diese Erfahrung in Echtheit zu machen, die der Herr Jesus seinen Jüngern in Matthäus 10 versprochen hat. Wenn sie euch vor die Könige führen, wenn sie euch verfolgen, seid nicht besorgt. Und das zeugt von Gottvertrauen. Und mich hat dieser Text sehr angesprochen. So wollen wir uns auch nicht gegenseitig Angst machen, wenn wir an die Zunahme der Gottlosigkeit denken, sondern auch dieses Prinzip verinnerlichen, was wir hier lernen. Nun, die ersten Christen bekamen Ärger im römischen Weltreich, weil ihr Herr über dem Kaiser stand und sie ihm mehr gehorchten als dem Kaiser. Und diese Haltung gottesfürchtiger Menschen zieht sich ebenfalls wie ein roter Faden durch die Geschichte. Die Regierung soll als Dienerin Gottes das Gute loben und das Böse rächen. Jetzt kommt ein sehr entscheidender Satz. Wenn sie anders handelt und anordnet, was Gott verboten hat oder verbietet, was Gott geboten hat, haben wir Gott mehr zu gehorchen als der Regierung. Hier ist natürlich die entscheidende Frage, wie sieht das praktisch aus? Aber auch hier sollten wir immer wieder lernen von unserem Herrn und auch von den ersten Christen. Sie veranstalteten keine Sitzblockaden, klebten sich nicht auf die Straße, ließen sich nicht von Brücken runter, um den Verkehr zu gefährden. Sie bekämpften das Böse nicht mit menschlichen Mitteln. Sie sahen das Unrecht aus himmlischer und nicht aus irdischer Perspektive, eben als Himmelsbürger. Und unser Herr betont ja Pilatus gegenüber, dass er nur deshalb Macht über ihn hat, weil sie ihm vom Vater im Himmel gegeben worden ist. Er sah also die Absichten seines himmlischen Vaters und nicht in erster Linie die politische Situation. Und ich denke, ein sehr schönes Beispiel, und ich sage immer gern, das Alte Testament ist ja das Bilderbuch Gottes, wo uns Geschichten berichtet werden, Tatsachen berichtet werden, die geistliche Wahrheiten im Neuen Testament illustrieren. Und schau dir mal David an. Er wurde von seinem Schwiegervater Saul verfolgt. Und als dieser vorne in der Höhle lagerte, hätte David mit seinen Männern diesem ganzen Spuk ein Ende setzen können. Aber David respektiert, dass Saul von Gott eingesetzt wurde und kämpft nicht mit irdischen Mitteln und um sein Recht, obwohl er im Recht war. Kannst du nachlesen in 1. Samuel 24. Und so müssen wir auch feststellen, die antichristlichen Reiche sind nicht wegen des Widerstandes von Christen besiegt worden, sondern immer durch Gebet und der Bereitschaft, für Gutes tun zu leiden. Und dann hat Gott selbst Regierungen abgesetzt. Als Petrus und Johannes Predigtverbot erhielten und inhaftiert wurden, weil sie weiterhin das Evangelium verkündigten, weil sie eben das taten, was Gott geboten hat, wurden sie inhaftiert, waren bereit zu leiden. Und interessant ist, wie jetzt die erste Gemeinde betete. Sie betete nicht, dass die Drohungen aufhören, sondern Apostelgeschichte 4, Vers 29, nun Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden. Was war ihnen wichtig? Dass die Hauptsache bleibt. Sie wollten eben keine heile, bessere Welt. Sie wollten diese Welt nicht transformieren, um Bezug zu nehmen zu heute Morgen, sondern sie wollten Gottes Willen tun und das Evangelium verkündigen. Und ich sage immer gerne, je dunkler es in dieser Welt wird, desto heller leuchtet das Licht des Evangeliums. Mir sagte vor vielen Jahren ein alter Verleger, wir waren ja immer schon bekannt, dass wir viele evangelistische Bücher auch sehr preisgünstig auf den Markt bringen, sagt der Bruder Jäger, Sie werden feststellen, wenn es den Menschen dreckig geht, werden ihre evangelistischen Bücher noch besser laufen. Und so ist es. In Corona-Zeiten haben wir das Wunder erlebt, dass dieser Kalender Leben ist mehr, dieses evangelistische Andachtsbuch, was wahrscheinlich einige kennen. Wir hatten im Frühjahr wieder eine Entscheidung getroffen als Geschäftsführung. Wir machen 220.000 Bücher. Dann kam ein Lockdown nach dem anderen. Wir wussten nicht, wie wir die Dinger loswerden sollen. Und das hat es in der Geschichte des Kalenders noch nie gegeben, dass im Dezember alle Kalender vergriffen waren. Warum? Weil Menschen auf uns zugekommen sind und haben gefragt, können wir noch einen Kalender haben? Also je schlechter es, je dunkler es wird, desto heller leuchtet das Licht des Evangeliums. Und deshalb betet die erste Gemeinde nicht um die Verbesserung gesellschaftlicher Verhältnisse, sondern sie betet, dass die Knechte Johannes und Petrus Kraft haben, das Evangelium zu verkündigen. Die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Und in dem Zusammenhang hat mich ein zweites Buch sehr angesprochen, auch nur Auszüge aus dem Zitat, was ich vorlese. Wang Yi, treuer Ungehorsam. Das sind erste Dokumente aus der chinesischen Untergrundkirche. Die sind bisher noch nie veröffentlicht worden. Wir haben das jetzt mit der Märtyrerkirche zusammen veröffentlicht. Und da schreibt Wang Yi Folgendes. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Bibel keiner Regierungsabteilung die Befugnis gegeben hat, die Gemeinde zu leiten oder sich in den Glauben der Christen einzumischen. Deshalb verlangt die Bibel von mir, dass ich mit friedlichen Mitteln in sanftem Widerstand und aktiver Duldsamkeit erfüllt von Freude allen administrativen und rechtlichen Maßnahmen widerstehe, die die Kirche unterdrücken und den Glauben der Christen beeinträchtigen. Ich glaube fest daran, dass dies ein geistlicher Akt des Ungehorsams ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass geistlicher Ungehorsam zur Endzeit dazugehört. Er ist ein Zeugnis für Gottes ewiges Reich im zeitlichen Reich der Sünde. Christen, die auf diese Weise ungehorsam sind, folgen dem Beispiel des gekreuzigten Christus, indem sie den Weg des Kreuzes gehen. Und friedlicher Ungehorsam ist die Art und Weise, wie wir die Welt lieben, aber auch die Art und Weise, wie wir vermeiden, Teil der Welt zu werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Bibel von mir verlangt, mich bei der Ausübung des geistlichen Ungehorsams auf die Gnade und Auferstehungskraft Christi zu verlassen und dass ich zwei Grenzen respektieren muss. Die erste Grenze ist die des Herzens. Die Liebe zur Seele und nicht der Hass auf den Körper ist die Motivation des geistlichen Ungehorsams. Die Verwandlung der Seele und nicht die Veränderung der Umstände ist das Ziel des geistlichen Ungehorsams. Wenn äußere Unterdrückung und Gewalt mit dem inneren Frieden und die Ausdauer rauben, so dass mein Herz beginnt, Hass und Bitterkeit gegenüber denen zu entwickeln, die die Kirche verfolgen und Christen misshandeln, dann scheitert der geistliche Ungehorsam an diesem Punkt. Die zweite Grenze ist die des Verhaltens. Das Evangelium verlangt, dass der Ungehorsam des Glaubens gewaltlos sein muss. Das Geheimnis des Evangeliums liegt darin, aktiv zu leiden, sogar bereit zu sein, ungerechte Strafen zu ertragen, anstatt physischen Widerstand zu leisten. Friedlicher Ungehorsam ist das Ergebnis von Liebe und Vergebung. Das Kreuz bedeutet, bereit zu sein, zu leiden, wenn man nicht leiden müsste. Denn Christus hatte unbegrenzte Möglichkeiten, sich zu wehren, und doch ertrug er all die Demütigung und den Schmerz. Christus widerstand einer Welt, die sich ihm widersetzte, indem er diese Welt, die ihn kreuzigte, am Kreuz den Friedenszweig reichte. Ich glaube fest daran, dass Christus mich berufen hat, diesen treuen Ungehorsam umzusetzen durch ein Leben des Dienstes unter diesem Regime, das sich dem Evangelium widersetzt und die Gemeinde verfolgt. Das ist das Mittel, mit dem ich das Evangelium verkündige, und es ist das Geheimnis des Evangeliums, das ich predige. Wang Yi, der Diener des Herrn. Nun, die Briefempfänger von Römer 13 waren Untertan des römischen Weltreiches und hatten so gut wie keine politische Mitwirkungsmöglichkeiten, was ja auch auf die Christen in China zutrifft. Wir leben heute in einer Demokratie, und durch die Ausübung des Wahlrechts können wir mitgestalten. Artikel 20 des Grundgesetzes: Alle Gewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt. Und ihr Lieben, um diese Organe geht es. Nun gibt es auch hier unter Christen unterschiedliche Sichten. Das ist mir durchaus bewusst. Wir sind das Volk, sind der oberste Souverän des Staates. Die Obrigkeit sind eigentlich wir. Das ist nicht ganz richtig, denn wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Das heißt, wir wählen Volksvertreter in Parlamente. Und diese bekommen für eine bestimmte Zeit, meist 4 bis 5 Jahre, einen Regierungsauftrag. Und diesen Amtsträgern sind wir dann, oder diesen Personen, die dann diese einzelnen Organe oder diese Organe bilden, sind wir dann gegenüber verantwortlich. Und in dieser Zeit haben wir uns diesen Regierungsorganen unterzuordnen. Das muss man einfach mal feststellen. Egal, ob jetzt im Vorfeld Versprechen gegeben wurden, die nicht gehalten worden sind, und das habe ich ja einleitend vorgelesen, das ist das System. In dieser Zeit dürfen wir natürlich bestimmte Erlasse oder gegen bestimmte Erlasse friedlich demonstrieren. Wir dürfen auch Petitionen schreiben. Ich habe auch schon manche Petitionen unterschrieben. Aber keine Gewalt ausüben, wie immer sie aussehen mag. Um mit Paulus im Titusbrief zu sprechen, sind wir zu jedem guten Werk bereit. Reden nicht schlecht, sind nicht streitsüchtig, sondern begegnen allen besonnen und freundlich. Und dann argumentiert Paulus ja in Titus 3 weiter. Dabei vergessen wir nicht, wo wir selber herkamen. Denn Paulus schreibt ja, auch wir waren früher unverständig, ungehorsam und gingen in die Irre. Mich hat schon mehrfach ein nichtchristlicher Freund gefragt, wie erklärst du dir diese Entscheidung in Berlin? Ich sage, lest den Epheserbrief, da ist die Rede davon, dass der Mensch ohne Gott verfinstert ist am Verstand. So einfach ist das. Verfinstert am Verstand. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und da sagt Paulus, auch wir waren früher unverständlich, also verfinstert am Verstand. Wir waren also nicht besser als die Gottlosen, aber wir wurden besser gemacht. Und dann schreibt Paulus, als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, rettete er uns aus lauter Gnade. Und das ist der Grund, warum wir diese Gnade rühmen und verkündigen, indem wir gute Werke des Glaubens tun. Außerdem vergessen wir nicht, dass wir in erster Linie einem himmlischen Organismus angehören, nämlich der Gemeinde. Und nicht einer irdischen Organisation. Denn als Himmelsbürger erwarten wir unseren Heiland Jesus Christus, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinen Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, alle Dinge sich zu unterwerfen. Philipper 3. Das ist unsere himmlische Perspektive und das ist auch die Zukunft der gottlosen Welt. Alle Dinge sich zu unterwerfen. Und ihr Lieben, das ist unsere Hoffnung, von der wir in dieser Welt der Hoffnungslosen erzählen. Das ist unser Auftrag. Und so schließe ich mit dieser Folie, bis unser Heiland erscheint, predigen wir das gute alte Evangelium und beten um die Rettung verlorener Seelen und beten auch für unsere Regierungen, wie es Paulus in 1. Timotheus 2 schreibt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist angenehm. Gut und angenehm vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab, als das Zeugnis zur rechten Zeit. Und damit geht Paulus in Römer 13 über Vers 8. Seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Amen. Wir wollen uns neigen zu einem Gebet. Lieber Vater im Himmel, du bist der allmächtige Gott. Du bist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Du bist der Gott, der alles in seiner Hand hält. Und du bist der Gott, der uns Menschen unendlich liebt. Du hast deinen Sohn in diese Welt geschickt, um uns Menschen zu suchen und zu retten, um uns fähig zu machen, für alle Zeit in deiner Gegenwart zu leben. Herzlichen Dank für deine große Gnade, für deine Liebe Und lieber Vater, du bist Liebe in Person. Und du hast uns hier in diese Welt gestellt, um von dieser Liebe Zeugnis zu geben. Ach, lieber Vater, hilf uns auch in Bezug auf unsere Obrigkeit, dass wir die Hauptsache sein lassen. Und wir beten für die Regierenden, dass du sie segnest und dass doch bitten noch einmal ein Ruck von Gottesfurcht durch unser Volk geht und sich die Verantwortlichen besinnen, dass sie letztlich dir gegenüber verantwortlich sind. Wir geben dir alle Ehre und bitten dich um Weisheit und Gnade, dass auch unsere Rede mit Gnade und Salz gewürzt ist. Wir geben dir alle Ehre. Amen. Ja, jetzt kommt die zweite Stunde, die Buchvorstellung. Draußen liegen also, wenn ihr rauskommt, rechts folgende Bücher, die ich euch sehr empfehle. Für mich eine der besten und aktuellsten Betrachtungen über das Buch Daniel. Ich habe da sehr viel Gewinn durch gehabt, auch wie John Lennox die aktuellen Entwicklungen unserer Zeit an diesem Buch Daniel spiegelt und deutlich macht, wie wir uns zu verhalten haben. Ja. Treuer Ungehorsam, aus dem Buch habe ich gelesen, die Christen in China, tiefer Einblick in diese Situation. Und ich kann mich erinnern, wir hatten bei uns in der Gemeinde einen Bruder, der ist inzwischen beim Herrn, der betete immer donnerstags in der Bibelstunde, Herr, bereite uns vor auf Verfolgung. Und ich glaube, es werden, wenn der Herr nicht bald kommt, auch auf uns solche Tage zukommen. Aber es ist ja immer eine besondere Chance. Ich habe die Frage gestellt, sollen wir schweigen? Nein, wir schweigen nicht. Aber die Frage nach dem Wie wird immer wichtiger. Und ich denke, das ist ein sehr hilfreiches Buch von Dr. Erwin Lutzer. Er war jahrelang leitender Pastor der Moody Bible Church in Chicago. Und hier gibt er Antworten auf die Veränderungen in der westlichen Welt und wie wir als Christen diese Freiheit, die wir noch haben, wirklich nutzen zur Ehre Gottes. Das ist ein hochinteressantes Buch, 5 Lügen unserer Zeit. Denn Rosaria Butterfield war eine führende Feministin in den USA, hat bis in höchste Regierungskreise diese ganzen Ideen von Judith Butler und anderen, den Genderismus eingeführt. Aber sie war natürlich selber kein Mensch, der seine Identität oder innere Ruhe in sich selbst gefunden hat. Und dann bekam sie Kontakt zu einem Pastorenehepaar und die zeichneten sich aus durch eine christliche Tugendgastfreundschaft. Und dann ist sie dort oft gewesen und hat festgestellt, das ist eine ganz bunte Truppe, die Christen. So unterschiedliche Menschen, verschiedener Nationalitäten, aber die verbindet eins, die Liebe zu Jesus. Und dann hat sie sich letztlich bekehrt. Und jetzt steht sie genau auf der anderen Seite und analysiert unsere Zeit als Insiderin. Und sie geht in diesem Buch auf 5 Lügen ein. Ich zitiere die mal. Lüge 1, Homosexualität ist normal. Lüge 2, Spirituelle sind freundlicher als bibeltreue Christen. Lüge 3, Feminismus ist gut für die Welt und die Kirche. Lüge 4, Transgenderismus ist normal, zumindest für manche Menschen. Lüge 5, Sittsamkeit ist eine überholte Zumutung, die der männlichen Vorherrschaft dient und Frauen benachteiligt. Und das analysiert sie in diesem Buch. Also wirklich eine ganz hilfreiche Sache. Wenn ihr neue Grundlagen mal lesen wollt, so was unseren christlichen Glauben ausmacht, die Basics, ist wirklich ein Jugendkatechismus. Ein sehr gut aufgemachtes Buch und zeigt die ganzen Grundlagen. Was ist die Bibel, wer ist Gott, wer ist Jesus Christus, was ist Gemeinde, was ist Taufe. Es sind über 30 Kurse und dann, glaube ich, noch 18 Exkurse zu aktuellen Zeitgeschehen. Und dieses Buch hat Thomas Kleine zusammengestellt. Er ist ja der Nachfolger in der Geschäftsleitung in Dillenburg. Und das war seine erste Aufgabe in den 2 Jahren, wo ich ihn eingearbeitet habe. Und das ist wirklich gelungen. Und ihm war's wichtig, ihr seht an dem Preis, ist farbig gestaltet mit vielen Links ins Internet, wo man sich auch Hilfe holen kann. Und das ist wirklich ein guter Preis für diesen Umfang. Und im Gegenzug dazu haben mir die Mitarbeiter ohne mein Wissen ein Andachtsbuch zusammengestellt aus den letzten 40 Jahren meiner Verlagstätigkeit. war natürlich bei der Feier nur ein Prototyp oder hatten mehrere gedruckt. Und dann durfte ich das natürlich überarbeiten, bevor das veröffentlicht wurde. Habe ich auch gerne gemacht und das ist jetzt vor ein paar Monaten erschienen. Und da findet ihr für jeden Tag eine Andacht, ein zeitloses Andachtsbuch und unter anderem auch zu dem Thema von heute Nachmittag einige Andachten, zum Beispiel eine Andacht zu dem Vers, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und so weiter. Und ich verabschiede mich jetzt so, wie ich das immer unter meine Mails schreibe, bleibt fröhlich in ihm. Wir haben Zukunft in Christus, allein in Christus. Amen.